Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Woher kommt sie, diese Variante des Coronavirus, und was bringt sie mit? Wir wissen, dass Omikron mehr Mutationen aufweist als alle anderen uns bisher bekannten Varianten, aber ist sie deshalb auch gefährlicher? Diese Frage stellen wir gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem beschäftigen uns die Vorzüge, die mit einer frühzeitigen Stilllegung von alten Kohlekraftwerken einhergehen würden, und wir klären, wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen könnte, anhand von vertikalen Farmen. Heute Mittag haben die niederländischen Behörden gemeldet, dass sie die Corona-Variante Omikron schon in einer Testprobe nachweisen konnten, die auf den 19.11. datiert war, also 5 Tage vor der Entdeckung dieser Virusvariante in Südafrika. All diese Erkenntnisse wurden bei der Gensequenzierung der Proben gewonnen, also bei der Ermittlung der genauen Abfolge der Erbgutbausteine. Welche Rückschlüsse von den Genen auf die Herkunft und die Eigenschaften des Virus möglich sind, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Professor Richard Neher gesprochen. Er erforscht die Evolution von Viren und Bakterien am Biozentrum der Universität Basel. Von ihm wollte ich erst mal wissen, ob in Deutschland immer noch viel weniger Covid-19-Proben sequenziert werden als damals in Dänemark oder Großbritannien.
Mittlerweile wird in Deutschland sehr viel sequenziert. Ich meine, welchen Bruchteil der Fälle das ausmacht, hängt natürlich auch stark von der Gesamtzahl der Fälle ab, aber das war jetzt über 2021 durchweg in der Größenordnung von 5%.
Reichen denn diese Sequenzierungen aus, um einen guten Überblick über das Infektionsgeschehen zu bekommen, beziehungsweise um belastbare Aussagen zu treffen?
Ja, ich denke, die Zahl der Sequenzierungen, die bewegt sich im Moment so bei ca. 5.000 pro Woche. Die reicht auf alle Fälle aus, um einen Überblick darüber zu bekommen, welche Varianten zirkulieren. Ich meine, je mehr man sequenziert, desto früher tut man natürlich eine neue, seltene Variante entdecken.
In Leipzig ist die Omikron-Variante des Coronavirus bei einem Mann nachgewiesen worden, der weder im Ausland war, noch soll er Kontakt gehabt haben zu einem Rückkehrer aus dem Ausland. Wie finden Sie anhand von Sequenzierungen raus, woher das Virus tatsächlich kommt?
Ich meine, das Virus mutiert größenordnungsmäßig alle 2 Wochen. Und das heißt, man kann dann, wenn man die Genomsequenz hat, die vergleichen mit anderen Sequenzen in der Datenbank und schauen, welches die am nächsten verwandten Sequenzen sind, und daraus Rückschlüsse ziehen, wo dieser Fall herkommt, mit welchen anderen Fällen dieser Fall möglicherweise in Verbindung steht.
Und mit welchen anderen Fällen steht Omikron möglicherweise in Verbindung?
Omikron als Ganzes, und das ist interessant, ist mit keiner der aktuell zirkulierenden Varianten verwandt. Also die Variante Omikron hat einen gemeinsamen Vorfahren mit den aktuell zirkulierenden Varianten wie Delta, Alpha und so weiter. Aber dieser Vorfahren geht zurück ins erste Halbjahr 2020. Dazwischen sehen wir keine näheren Verwandten in der Datenbank zu Omikron.
Das heißt, es fehlt an Daten.
Das ist nicht klar. Wir wissen nicht, wo sich diese Linie, die zu Omikron führt, in diesen 16 Monaten versteckt hat. Ob die in einem chronisch infizierten Patienten war, ob die in irgendwelchen Ländern zirkulierte, wo es keinerlei Überwachung gab, ob die eventuell vielleicht ins Tierreich und wieder zurück auf den Menschen übergesprungen sind. Wir wissen tatsächlich einfach nicht, wo diese Variante sich in den vergangenen 16 Monaten aufgehalten hat.
Das heißt, nur weil diese Variante des Coronavirus in Südafrika das erste Mal benannt wurde, kann man überhaupt nicht davon ausgehen, dass sie aus dieser Gegend wirklich kommt.
Nein, wir wissen tatsächlich nicht, woher genau diese Variante kommt. Südafrika hat mit einem ausgezeichneten Überwachungs- und Sequenzierungssystem diese Variante früh entdeckt. Aber ob sie in Südafrika oder in anderen Ländern entstanden ist, können wir nicht sagen.
Wie kann anhand der Sequenzierung erkannt werden, also am Genom, dass eine Virusvariante ihre Eigenschaften so verändert, dass sie gefährlicher wird, also zum Beispiel leichter übertragbar? Kann man das erkennen?
Auf die Übertragbarkeit oder die Schwere der Infektion Rückschlüsse zu ziehen vom Genom allein ist sehr schwierig. Wo wir gewisse Hinweise einsammeln können, was die Eigenschaften des Virus angeht, ist die Immunevasion, wie stark Antikörper das Virus nach wie vor binden. Das ist etwas, wo einem die Mutationen einem durchaus Hinweise geben, aber auf Übertragbarkeit, für Schwere der Infektion, ist es sehr schwer, Rückschlüsse zu ziehen vom Genom allein.
Omikron hat ja so viele Mutationen wie keine andere bekannte Variante. Allein mehr als 30 Mutationen am Spike-Protein, mit dessen Hilfe das Virus an menschliche Zellen andockt. Kann man aufgrund dieser Mutationsmenge Rückschlüsse auf die Eigenschaften des Virus schließen?
Ich meine, was wir aus diesen Mutationen schließen können, ist, dass bestimmte Regionen des Spike-Proteins an das Antikörper vorher gebunden haben, jetzt vermutlich nicht mehr binden. Das heißt, es braucht für diese Region quasi neue Antikörper, denn die Oberfläche des Proteins ist stark genug verändert, dass die alten Antikörper dort nicht mehr binden können.
Wenn Sie sagen, die Antikörper können nicht mehr binden, heißt das dann, dass eine ganz neue Immunreaktion provoziert werden muss?
Naja, ich meine, die Sache hier ist selten schwarz und weiß. Es gibt sicherlich bestimmte Epitope jetzt auf dem Spike-Protein, die so verändert sind, dass ein Antikörper, der gegen das althergebrachte Epitop bindet, gegen das neue nicht mehr bindet. Aber das Spike-Protein ist ein großes Protein. Nicht jede Mutation tut die Antikörperbindung komplett verhindern, sodass wir schon davon ausgehen, dass eine gewisse Erkennung noch vorhanden ist. Das wird von Individuum zu Individuum variieren, aber es ist sicherlich so, dass diese große Zahl von Mutationen den Schluss nahelegt, dass die Neutralisation vom Serum von Genesenen oder von Geimpften deutlich reduziert ist.
Coronaviren galten ja lange als relativ stabil und nicht so mutationsfreudig wie zum Beispiel HI-Viren. Warum gibt es beim Coronavirus jetzt so viele Varianten?
Ja, ich meine, das Coronavirus ist genauso wie Grippe, RSV, ein RNA-Virus, HIV ist ein Retrovirus, also hat auch ein RNA-Genom. Diese Viren mutieren generell relativ schnell. Es ist so, dass die Mutationsrate vom Coronavirus etwas niedriger ist als die dieser anderen genannten Viren. Aber der Unterschied ist jetzt nicht so groß, als dass man aus der Mutationsrate allein wirklich schließen könnte, dass das Virus sehr viel stabiler ist als andere Viren.
Sie können aber auch nicht erkennen, dass dieses Virus einem besonderen Selektionsdruck ausgesetzt war?
Ich meine, der Schluss liegt nahe, dass diese Omikron-Variante jetzt einem Selektionsdruck durch Immunerkennung ausgesetzt war, denn viele dieser Mutationen tragen Signaturen von Immunflucht.
Das heißt also ein Entkommen von Menschen, die schon geimpft sind?
Geimpft oder genesen. Oder auch eine chronische Infektion in einem Individuum, dessen Immunsystem nicht stark genug war, um die Virusinfektion wirklich zu beenden.
Das heißt also, es mutierte sehr lange in diesem Individuum vor sich hin, bis es dann auf andere übergriff.
Ja, da muss man ganz klar sagen, das ist eine unbestätigte Hypothese. Aber es wurde mehrfach beobachtet, dass in Menschen, die immungeschwächt sind, also entweder durch Medikamente, Chemotherapie oder durch eine fortgeschrittene HIV-Infektion, dass in denen das Virus Infektionen hervorrufen kann, die viele Wochen oder Monate dauern. Und in diesen langen chronischen Infektionen beobachtet man, dass sich gerade das Spike-Protein relativ schnell verändert durch eine zwar vorhandene, aber nicht stark genug Immunantwort des Patienten.
Kann denn die Impfstoffentwicklung bei diesem Tempo der Mutation mithalten? Muss sie überhaupt mithalten?
Wir müssen jetzt beobachten, ob sich diese Omikron-Variante durchsetzt. Und wenn dem so ist, dann muss man diskutieren, ob man vielleicht den Impfstoff auffrischen will mit einem Antigen, also einem Spike-Protein dieser Omikron-Variante. Ich bin sicher, das ist etwas, was die Impfstoffhersteller jetzt schon, woran die jetzt schon arbeiten. Aber wir werden auch erst noch sehen müssen, inwiefern der alte Impfstoff tatsächlich noch gegen diese Variante hilft oder nicht.
Auf welcher Zeitskala bewegen wir uns da?
Ja, ich meine, wir werden in den nächsten 2 Wochen wahrscheinlich die ersten Neutralisationsergebnisse bekommen. Das heißt, Labordaten, inwiefern Seren von Genesenen oder Geimpften das Virus noch erkennen. Und dann innerhalb von den nächsten 1-2 Monaten Daten darüber, inwiefern die Impfung im Menschen noch effizient ist gegen diese Variante. Und zwar in allen seinen Facetten, gegen Infektion, gegen Hospitalisierung oder Tod.
Spurensuche mit Sequenzierung. Was das Erbgut über Herkunft und Eigenschaften der neuen Corona-Variante aussagt, darüber habe ich mit Professor Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel gesprochen. Keine Form der Energiegewinnung ist so klimaschädlich wie die Verbrennung von Kohle. Doch das ist nicht das einzige Problem. Neben Kohlendioxid wird auch noch Feinstaub emittiert. Und somit ist die Kohleverstromung nicht nur klima-, sondern auch gesundheitsschädlich. Wie sehr? Das hat ein internationales Forscherteam anhand von Modellen errechnet. Und sie haben auch analysiert, wie viele Menschenleben durch die Abschaltung besonders alter Kohlekraftwerke gerettet werden könnten. Die Ergebnisse wurden heute in Nature Climate Change veröffentlicht und meine Kollegin Dagmar Röhrlich hat die Studie gelesen. Frau Röhrlich, bevor wir ins Detail gehen, was sind denn die Ergebnisse dieser Analyse?
Also wenn rein die umweltschädlichsten Kohlekraftwerke sozusagen strategisch abgeschaltet würden, dann könnten insgesamt 18% aller künftigen Kohlendioxidemissionen eingespart werden und für den Zeitraum zwischen 2010 und 2050 alle prognostizierten vorzeitigen Todesfälle durch Feinstaub und Stickoxide, die durch Kohlekraftwerke verursacht werden. Und das wären minus 6 Millionen.
Wo stehen denn die umweltschädlichsten dieser Kohlekraftwerke?
Ja, die Superverschmutzer, die haben die Forscher in Südkorea ausgemacht, Indien, Taiwan, Japan, aber auch in Deutschland. Um das Ganze mal etwas greifbarer zu machen, eine andere Forschergruppe der University of Colorado hatte die Top 10 der Superverschmutzer ausgemacht vor 2 Jahren. Und da lag Niederaußem im Rhein-Erft-Kreis auf Platz 7. Allerdings war damals noch Block D am Netz, der inzwischen nicht mehr arbeitet. Und von daher wird sich das etwas verschoben haben. Spitzenreiter jedenfalls ist das polnische Kohlekraftwerk in Belchatow, das ein Fünftel der Stromerzeugung für Polen stemmt, aber jährlich 37 Millionen Tonnen CO2 freisetzt. Das entspricht dem gesamten CO2-Ausstoß der Schweiz. Also einfach nur mal die Dimensionen zu zeigen.
Wie sieht es denn generell aus? Welchen Anteil hat die Kohleverstromung auf die globale Erwärmung?
Also allein der Betrieb aller heute laufenden Kohlekraftwerke, der braucht 3/4 des Budgets aus, das wir theoretisch hätten, wir als Welt, wenn wir dieses 1,5-Grad-Ziel von Paris noch erreichen wollten und würden jetzt alle Anlagen bis an ihr Lebensende weiter betrieben, dann könnte man dieses Ziel einfach vergessen. Denn dann wäre ja nichts mehr übrig für irgendwas anderes. Das hatte die Forschergruppe um Dang Tong, die jetzt Hauptautorin dieses neuen Aufsatzes ist, bereits schon in einem früheren Aufsatz festgestellt. Sie arbeitet jetzt an der University of Beijing und war damals an der UC Irvine.
Und welche gesundheitlichen Folgen gehen auf das Konto der Kohlekraftwerke?
Also die Forscher haben da 2010 als das Basisjahr genommen, weil da auch alle großen globalen Klimaszenarien ansetzen. Und sie schätzen, dass zwischen 2010 und 2018 860.000 Menschen durch Feinstaub aus Kohlekraftwerken zusätzlich vorzeitig gestorben sind. Und das Gros dieser Toten, das lebte in China, Indien und anderen Ländern Asiens.
Wie haben die Forscher gerechnet?
Sie haben also zunächst einmal unterschieden, wie alt ist ein Kraftwerk, welcher Typ ist das denn? Ja, das geht daran ein, wie viel die jetzt emittieren. Und die Realität zeigt, dass die meisten Kohlekraftwerke 40 Jahre betrieben werden, also 7 Jahre länger als vom Optimum her eigentlich es gegeben wäre. Deshalb haben die Forscher die Superverschmutzer genommen und dann Modelle für 40, für 33 Jahre und dann für 26 Jahre, das wäre der vorzeitige Ausstieg, berechnet. Und sie gingen dabei auch noch davon aus, dass der Superverschmutzer durch ein modernes, energieeffizientes Kohlekraftwerk ersetzt würde. Und Ziel war dabei herauszufinden, wie sich diese verschiedenen Szenarien unterscheiden und was bestenfalls zu erreichen wäre.
Und bei der vorteilhaftesten kommen Sie auf die eingangs erwähnten Ergebnisse.
Ja, die minus 18% bei den zukünftigen CO2-Emissionen und 6 Millionen vermiedene vorzeitige Todesfälle. Und weil sich diese Fälle dann natürlich in Asien konzentrieren, werden diese Länder auch am stärksten dann profitieren davon. Die Forscher sagen aber auch, sie unterstreichen, dass wenn irgendwelche Anlagen zuerst abgeschaltet werden, dann würden wir unter dem bleiben, was möglich wäre. Und sie plädieren deshalb dringlich davor, aus gesundheitlichen und klimatischen Gründen erstmal die Superverschmutzer vom Netz zu nehmen und dann die anderen.
Was es uns bringen würde, wenn wir die alten Kohlekraftwerke relativ bald stilllegen würden, das hat eine internationale Forschergruppe analysiert und meine Kollegin Dagmar Röhrlich hat es für uns auseinandergenommen. Vielen Dank dafür. Die konventionelle Landwirtschaft steht unter anderem in der Kritik wegen der Pestizideinsätze, aber auch wegen des großen Wasserverbrauchs, zum Beispiel für den Maisanbau, der oft als Futter in der Massentierhaltung dient. Und die wiederum sorgt mit den Güllerückständen für die Überdüngung der Böden und zu hohe Nitratwerte im Grundwasser. Geschlossene Kreisläufe bei der Produktion von Lebensmitteln könnten der Umwelt und dem Klima helfen. In vertikalen Indoor-Farmen wird schon mal der sparsame Umgang mit Ressourcen geprobt. Doch beim Energieverbrauch ist das Konzept noch klar im Nachteil. Veronika Fritz mit den Details.
In einem großen würfelförmigen Gebäude wachsen Salate auf Regalbrettern in mehreren Ebenen übereinander. Über den Pflanzen hängen Leuchtdioden, die das Sonnenlicht ersetzen. Die Nährstoffe werden direkt auf die Wurzeln der Pflanzen gesprüht, sodass Erde nicht mehr nötig ist. So oder so ähnlich könnte eine sogenannte Vertical Farm aussehen. Alle Faktoren, die das Pflanzenwachstum beeinflussen, könnten dort gesteuert werden, sagt Professor Thomas Hamacher, der an der Technischen Universität München das Konzept der vertikalen Landwirtschaft untersucht.
Ich weiß genau, wie die Beleuchtung ist, ich weiß genau, welche Temperatur ich habe, ich weiß genau, wie viel CO2 ich an die Pflanze heranbringe. Also ich habe einen hundertprozentigen Kontrolle über die Pflanzenumgebung und Umwelt. Und das habe ich natürlich in der Natur nicht.
Vor dem Hintergrund zunehmender Klimaschwankungen, also beispielsweise zu wenig Niederschlag im einen Jahr und zu viel im nächsten, mag die Vorstellung beruhigend wirken, dass die Lebensmittelproduktion zu einem gewissen Grad vom Wetter unabhängig werden könnte. Doch das Vertical Farming hat ein ganz entscheidendes Problem: seinen hohen Energieverbrauch. Draußen spendet die Sonne kostenlos Energie für die Pflanzen. Im Schnitt sind es in Deutschland etwa 1000 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das ist etwa ein Drittel des jährlichen Stromverbrauchs eines deutschen Durchschnittshaushalts. In einer Indoor-Farm fehlt diese natürliche Strahlung.
Sie müssen jetzt plötzlich irgendwie das ersetzen. Und jetzt kommen aber mehrere Dinge dazu. Ja, Sie haben erstmal natürlich Wirkungsgradverluste bei den Lampen. Also Sie müssen jetzt nicht nur dann diese 1000 Kilowattstunden produzieren, sondern müssen 2000 oder ein bisschen mehr produzieren.
Ob der Anbau von Getreide und Gemüse mittels vertikaler Landwirtschaft momentan realistisch und wirtschaftlich rentabel ist, kommt sehr auf die Pflanze an. Salat benötigt vergleichsweise wenig Energie. Er enthält viel Wasser und fast die gesamte Pflanze kann gegessen werden. Das Endprodukt ist zwar teurer als das Pendant vom Feld, wird aber wegen des besonderen Geschmacks im kleinen Maßstab heute schon verkauft und in Kooperation mit Start-ups auch in einigen deutschen Supermärkten angeboten. Vor allem Pflanzen, die für die Ernährungssicherheit wichtig sind, wie Getreide und Kartoffeln, haben aber einen immensen Energiebedarf. Wollte man den mit Hilfe von erneuerbaren Energien decken, wäre dafür ein Vielfaches der konventionellen landwirtschaftlichen Fläche nötig. Der Flächenvorteil, der bei Vertical Farms oft betont wird, ist in diesem Fall also nicht vorhanden. Um den Energieverbrauch so weit zu senken, dass vertikale Landwirtschaft in größeren Maßstäben umsetzbar wäre, müssten vielfältige Innovationen her, sagt Thomas Hamacher.
Das erste ist erstmal, dass man natürlich das Licht noch effizienter. Es sind LEDs heute schon sehr effizient, aber da gibt es noch Möglichkeiten. Dann muss man das Gesamtsystem optimieren. Und dann natürlich sozusagen das Ultimative ist wirklich, dass man an den Pflanzen arbeitet und sagt, naja, vielleicht kann ich die Pflanzen so verändern, dass sie genau in dieser Umgebung noch viel effizienter das Licht und das CO2 aufnehmen können. Also hier ist man sicherlich nicht an theoretischen Grenzen angelangt.
Das Team von Thomas Hamacher beschäftigt sich vor allem mit dem zweiten Punkt, der Optimierung des Gesamtsystems. Wo müssen die Lampen am besten angebracht werden? Wie groß sollten die Abstände zwischen den Etagen sein? Die Beleuchtung erzeugt konstant Wärme. Könnte zum Ausgleich stromsparend mit Wasser gekühlt werden? Diese Fragen möchte das Forschungsteam in den kommenden Jahren mithilfe von Computersimulationen beantworten. Zunächst werden die Forschenden ihre virtuellen Ergebnisse dann mit den Messungen an einem kühlschrankgroßen Modell abgleichen. Wenn dies erfolgreich ist, geht es an die Optimierung einer großen Vertical Farm. Wie hoch die Einsparungen sind, die durch eine Optimierung des Systems erreicht werden können, ist noch offen. Bis Vertical Farms in großem Maßstab eingesetzt werden, um die Ernährung zu sichern oder Fläche zu sparen, dürfte es also noch lange dauern.
Veronika Fritz über den Optimierungsbedarf bei Vertical Farming. Und jetzt hören Sie die Wissenschaftsmeldung von und mit Michael Stang.
Mikroplastik gelangt bis ins Gehirn, denn Plastikpartikel kleiner als 2 Mikrometer können die schützende Blut-Hirn-Schranke überwinden. Das zeigen Versuche mit Mäusen und Untersuchungen an menschlichen Zellkulturen. Das berichtet ein Team aus Südkorea im Fachmagazin Science of the Total Environment. Demnach reicherten sich Plastikpartikel bereits nach wenigen Tagen in bestimmten Zellen des zentralen Nervensystems, den Mikrogliazellen, an. Dort löste das Mikroplastik vermehrt Entzündungen und Zellschäden aus, zudem sorgte es dafür, dass die Abwehrzellen starben. Menschliche Vorfahren hatten sich schon früh von Alpha-Männchen verabschiedet. Bei vielen Primaten haben die Männchen erheblich längere Eckzähne als die Weibchen. Dieses anatomische Merkmal gilt als Hinweis für eine hohe Konkurrenz und Aggressivität. Bei Menschen fehlt es jedoch. Ein internationales Paläoanthropologie-Team ist der Frage nachgegangen, wann sich im Zuge der Humanevolution dieser Geschlechtsdimorphismus der Eckzähne zurückgebildet hat. Im Fachblatt PNAS werden Daten von Ardipithecus ramidus vorgestellt, einer frühen Menschenart, die vor rund 4,5 Millionen Jahren in Ostafrika gelebt hat. Schon bei dieser Spezies gab es offenbar weder aggressive Rivalenkämpfe noch Alpha-Männchen. Ein Grund könnte gewesen sein, dass die Frauen damals weniger aggressive Männer bevorzugten. Ein Komet ist erstaunlich frühreif. Der erst vor wenigen Jahren entdeckte Komet Bernardinelli-Bernstein ist nicht nur der mit Abstand größte seiner Art, sondern er ist auch ungewöhnlich aktiv. Das geht aus Aufnahmen des TESS-Weltraumteleskops hervor, die im Fachblatt The Planetary Science Journal vorgestellt werden. Obwohl der Himmelskörper weiter von der Sonne entfernt ist als Uranus, ist sein Kern bereits von einer Hülle aus ausgasendem Kohlenmonoxideis umgeben. Der Körper gilt als einer der sonnenfernsten aktiven Kometen im Sonnensystem. Nicht nur der Wind treibt die Ringströmung in der Antarktis an. Bislang galt die Annahme, dass der sogenannte Zirkumpolarstrom nicht auf die globale Erwärmung reagiert. Nun zeigen neue Messungen, dass der Klimawandel sehr wohl die Ringströmung, die die Antarktis vom Südozean trennt, beeinflusst. Die Daten belegen, dass diese Strömung seit 1993 deutlich schneller und schmaler geworden ist, berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Nature Climate Change. Xenobots können sich vermehren. Vor 2 Jahren präsentierte ein US-Team erstmals Roboter aus Froschzellen. Bei diesen sogenannten Xenobots handelt es sich um programmierbare Mini-Organismen. Und diese sind offenbar zu einer Art Fortpflanzung in der Lage, heißt es in einer Studie im Fachblatt PNAS. Demnach vermehren sich die Mini-Organismen, indem sie einzelne Zellen in ihrer Umgebung zu Haufen zusammenschieben, aus denen neue Exemplare entstehen. Dieser Xenobot-Nachwuchs kann anschließend wiederum selbst neue Generationen hervorbringen. Bei dieser sogenannten kinematischen Selbstreplikation handelt es sich um eine bisher von Lebewesen unbekannte Fortpflanzungsweise. La Niña ist wieder da. Nach Angaben der Weltwetterorganisation WMO ist in der Pazifikregion das 2. Jahr in Folge das Wetterphänomen La Niña mit abkühlender Wirkung zu beobachten. Es dürfte bis Anfang 2022 anhalten und nach den Vorhersagemodellen milder ausfallen als im vergangenen Jahr, teilte die WMO heute in Genf mit.
Sternzeit. 30. November. Der Sternenhimmel im Dezember. Im kommenden Monat erleben wir den kürzesten Tag und die längste Nacht des Jahres. Am 21. Dezember fängt astronomisch der Winter an. Die Sonne steht so tief am Himmel wie sonst nie. In der Mitte Deutschlands dauert der Tag dann nur noch 8 Stunden. Nahe der dänischen Grenze sind es sogar nur 7 Stunden und 15 Minuten. Die langen Winternächte beginnen mit einer Planetenkette im Südwesten. Die helle Venus steht unten, ein Stück links darüber leuchtet Saturn, noch weiter oben der Jupiter. Die wohl schönsten Himmelsanblicke des Monats bieten sich vom 6. bis 9. Dezember, wenn die Mondsichel an den Planeten vorbeizieht. Etwa vom 12. bis 15. Dezember sind die Geminiden zu beobachten, der reichste Sternschnuppenstrom des Jahres. Mit etwas Glück huschen einige Dutzend Meteore aus dem Sternbild Zwillinge über das Firmament. Am Sternenhimmel dominieren anfangs noch die Herbstfiguren mit Pegasus und Andromeda im Süden. Sie werden schnell nach Westen durchgereicht und ab etwa 22 Uhr zeigt sich die ganze Winterpracht mit Orion, Sirius und Co. im Südosten. Am 18. und 19. Dezember setzt der Vollmond im Stier ein zusätzliches Glanzlicht. Wer den langen Winternächten nicht viel abgewinnen kann, den tröstet sicher das morgendliche Firmament. Zu Beginn der Dämmerung funkeln im Nordosten bereits Vega in der Leier und Deneb im Schwan, die beiden oberen Sterne im Sommerdreieck. Sie machen klar, dass in einem halben Jahr die Nächte wieder kurz und mild sind.
Tja, auf die kurzen und milden Nächte freuen wir uns jetzt schon. Aber hier geht es erstmal weiter nach den Nachrichten mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Silke Hane empfängt Sie dort. Dort geht es unter anderem um den Bericht des Bundesrechnungshofes. Steuergeldverschwendung auf 300 Seiten. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.